Ja, das grüne Herz ist in Gefahr, würde ich mal so sagen, ne?
Man kann auch bestimmen lassen, welcher Naturtyp man ist. Was seid ihr zwei für ein Naturtyp?
Ja, wir haben ja eine sehr umfangreiche Hamstersammlung.
Ich höre immer nur Borkenkäfer, Borkenkäfer.
Na, wir müssen uns jetzt schon ganz schön anstrengen dafür, sonst klappt es halt alles nicht mehr.
Friedensteinfunk, der Podcast der Friedenstein-Stiftung Gotha. Folge 13, SOS Grünes Herz.
Hallo und herzlich willkommen. Ich trete hier durch einen Perlenvorhang nun hindurch in unsere neue Folge des Friedensteinfunks. Heute mit dem Thema SOS Grünes Herz, unsere Natur im Wandel. Das ist unsere neue Jahreshauptausstellung, die noch bis Oktober läuft. Es handelt sich hier um ein Thema, das uns alle umgibt, das uns sehr beschäftigt, denn die Natur ist nicht mehr so, wie wir sie einst kannten. Ich bin Susanne Finne-Hör, normalerweise Pressesprecherin der Friedenstein-Stiftung Gotha und heute in einer meiner Lieblingstätigkeiten als Podcast-Host. Jetzt fangen wir allerdings erstmal Oliver ein, der irgendwo im Schlosspark in Gotha die Natur pur sucht.
Ah, herrlich. Raus aus dem Friedenstein, rein in die Natur. Ade, stickiges Büro, surrende Computer, Instant-Kaffee. Ah, hier ist Natur pur. Hört selbst. Zwitschernde Vögel. Ein rauschendes Bächlein. Blätternde Blätter. Ah, ist die Natur nicht ein Hort des Friedens und der Ursprünglichkeit, unberührt, menschenleer, naturbelassen. Ah, aber Moment mal, das Bächlein ist ja ein Kanal. Und diese Bäume hat ja auch irgendwer mal gepflanzt. Also, ist die Natur jetzt naturbelassen oder etwa nicht?
Tja, das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist.
Herr Göcke, gut, dass Sie da sind. Dr. Christian Göcke ist der Kurator der Jahresausstellung. Der müsste es wissen.
Was ist eigentlich Natur? Was verstehen wir unter Natur? Dazu muss man sich immer vor Augen halten. Die heutige Landschaft, wie wir hier leben, hat sich im Beisein des Menschen so geformt und entwickelt. Nicht die ganze Landschaft, es gibt auch natürlich ja, Natur, also sich selbst entwickelte Landschaft, klar. Aber wir Menschen haben einen enormen Anteil daran gehabt. Und deswegen haben wir auch diese vielen Kulturfolger, weil...
Ein Moment, Herr Göcke. Wir haben Kulturfolger und gleich viele davon.
Genau.
Und was haben Kulturfolger mit Natur zu tun? Das müssen wir klären. Wir schalten zurück ins Studio.
Hier Studio Friedenstein. Ich übernehme.
Kulturfolger. Ah ja.
Momentchen. Hier. Kulturfolger oder Hämerophile sind Tiere oder Pflanzen, die aufgrund landschaftsverändernder Maßnahmen Vorteile erlangen und deshalb dem Menschen in seine Kulturlandschaft, Forste, Äcker, Wiesen, Verkehrswege, Siedlungen, Behausung folgen. Wildschwein, Waschbär, Turmfalken, Amseln, Drosseln, bedrohte Arten wie Igel, Feldhamster, Rebhuhn, Kiebitz, außerdem Winkelspinnen, große Zitterspinnen, Bettwanzen, Wanderratten. Naja, das Prinzip ist klar geworden. Kulturfolger folgen der Kultur, also den Menschen. Und damit gebe ich zurück in die Natur.
Aha, Kulturfolger sind Pflanzen und Tiere, die sich bei uns wohlfühlen. Richtig?
Ja, da gibt's viele. Die Kornblume oder der Klatschmohn kennt eigentlich jeder. Das sind ganz typische Kulturfolger, die ja auch immer seltener werden.
Und die kommen auch in Ihrer Ausstellung vor.
Genau. Ja, dann stellen wir natürlich den Feldhamster vor, der ja für Thüringen ein ganz besonders wichtiger Kulturfolger ist, weil er wird überall immer seltener. Er ist ja jahrzehntelang auch intensivst bekämpft worden, weil er auch zu massiven Ernteausfällen geführt hat. Der Feldhamster lebt, wie der Name auch schon sagt, in den Feldern. Der ist ein Kulturfolger, der seit 2.000 bis 3.000 Jahren archäologisch im Umfeld des Menschen nachzuweisen ist. Er hat ursprünglich nur in Osteuropa gelebt und erst durch die flächendeckende Verbreitung des Ackerbaus ist er überhaupt in unsere Region gekommen. Aber inzwischen ist er kaum noch zu finden. In Thüringen haben wir noch, obwohl es auch hier den Bach runtergeht, noch sehr umfangreiche Populationen. Und wir haben fast nur in Thüringen auch schwarze Hamster, die praktisch komplett schwarz sind und nicht nur die typische braun-schwarze Wildfärbung. Und wir werden auch beide als Objekt vorstellen.
Als Objekte?
Ja, wir haben ja eine sehr umfangreiche Hamstersammlung, weil ich glaube, bis in die 70er oder sogar 80er Jahre hat der Landkreis Gotha Prämien für Hamsterfälle gezahlt, weil die so viel Schäden verursacht haben. Und damals hat unser Museumsdirektor vom Naturkundemuseum die Idee gehabt, okay, ich zahle euch doppelt so viel, wenn ihr sie mir gebt. Dann kommen die wenigstens nicht in den Müll, sondern wir machen noch was damit und so.
Und dann sind die Feldhamster zum zweiten Mal der Kultur und den Menschen gefolgt und liegen jetzt im Museum rum. Und draußen in der Natur, die Kornblumen, Rebhühner, Amseln, Drosseln, wie können wir sie vor dem Zugriff durch den Menschen schützen, damit sie nicht irgendwann auch im Museum ausgestopft.
Was wir hier gegenwärtig auch schützen müssen, sind oftmals Habitate, die wir Menschen geschaffen haben, in denen sich Tiere und Pflanzen ansiedeln konnten, die dank uns Menschen hier leben und auch eine Artenvielfalt und von der wir ja auch in vielfacher Hinsicht profitieren. Deswegen ist es eigentlich so, dass wir diesen Dualismus Natur, Wildnis und Mensch auf der anderen Seite gar nicht so sehen können. Unsere Umwelt ist eben von uns geschaffen. Und auch das, was wir hier an wertvollen Lebensräumen haben, ist vielfach von uns Menschen geschaffen worden. Und heute machen wir das in kürzester Zeit kaputt, was wir auch über Jahrtausende hinweg an Gutem geschaffen haben.
Also, Natur hier, Kultur da, das stimmt so gar nicht. Das Bächlein, die Blätter, die Tiere, wir Menschen, wir gehören alle zusammen.
Wir sind genauso ein Bestandteil wie der kleine Krabbelkäfer hier unten, ne?
Vom allerkleinsten Krabbelkäfer krabbeln wir wieder zurück ins Studio. Mit mir sitzen noch zwei nette weitere Kolleginnen bei mir, Josephine Franke und Paula Jakob. Sie sind die Co-Kuratorin, also Christian Göcke, den wir gerade im Beitrag gehört haben, der war nicht alleine, sondern er hatte tatkräftige Unterstützung. Hallo.
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 Ja, schön, dass ihr da wart oder seid immer noch. Habt ihr euch ein bisschen erholt von der Ausstellungseröffnung, der Vorbereitung?
Ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Ja, es geht gleich weiter mit Führung und einem wunderbaren Begleitprogramm. Aber bevor wir darüber sprechen, worum geführt wird, vielleicht sollten wir uns erstmal die Ausstellung angucken. In der Einleitung der Ausstellung, da werdet ihr ja sehr philosophisch. Das haben wir ja gerade auch schon mal im Beitrag gehört. Was ist eigentlich Natur? Wir meinen ja alle zu wissen genau, was es ist. Aber wenn man mal genauer sich Gedanken macht, dann ist das gar nicht mehr so klar. Ist sie romantisch, schön? Nutzen wir sie? Nur, was ist Natur? Könnt ihr mir das sagen, Josephine?
Ja, das klingt erstmal wie so ein ganz simpler Begriff, ist ja auch ein sehr alltäglicher Begriff. Also, weiß ich nicht, nimmt man ganz normal in den Mund und denkt vielleicht nicht weiter drüber nach, was das eigentlich heißt. Aber wenn man dann schon bei sich selbst individuell mal schaut, verbindet man damit so ganz unterschiedliche Sachen und Emotionen auch. Auf der einen Seite denkt man vielleicht so, ja, an den Park, durch den man spaziert, so ein bisschen der Ausgleich vom Alltag, sehr idyllisch, alles irgendwie friedlich und grün und irgendwie Tiere einfach. Aber auf der anderen Seite denkt man dann vielleicht auch an, ja, solche Worte benutze ich als Biologe natürlich eher ungern, aber so Sachen wie Unkraut oder Ungeziefer oder auch ganz simpel so Naturkatastrophen. Und das ist ja, das clasht ja total miteinander. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen, die da irgendwie in einem Begriff vereint sind. Und ja, dadurch, dass Natur halt so ein sehr essentieller Part auch dieser Ausstellung ist, haben wir uns gedacht, wäre es vielleicht mal ganz interessant, so diese Gegensätzlichkeit einfach auch zu beleuchten und uns darüber mal Gedanken zu machen.
Ja.
Und damit geht's dann los.
Genau, und nachdem der Besucher sich erstmal sein Konzept grundsätzlich auf den Kopf gestellt hat oder davon von euch angeregt wurde zumindest, kommen ja noch ganz viele andere Themen. Also das ist ja ein riesiges Feld. Letztlich Natur im Wandel betrifft die ganze Welt eigentlich. Es ist ein globales Thema. Aber ihr habt das auf der lokalen Ebene, also eigentlich in Thüringen, angesiedelt. Welchen Themen seid ihr da auf die Spur gegangen? Paula, kannst du mal einen kleinen Eindruck geben?
Ja, also wir haben die Ausstellung in verschiedene kleinere Themen unterteilt, die auch nochmal in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt sind. Jeder dieser Bereiche ist ziemlich komplex. Also wir haben immer gesagt, dass jeder dieser Themenbereiche eigentlich eine eigene Ausstellung komplett tragen könnte. Aber wir haben eben versucht, alle gut abzubilden. Und da hätten wir zum Beispiel auf der einen Seite die Landschaften, die Landnutzung, also eher vom großen Ökosystem her gedacht. Dieses Themengebiet haben wir unterteilt in Landwirtschaft, in Gewässer, also in Wasserwirtschaft und in Forstwirtschaft und zu guter Letzt auch Energiewirtschaft. Also das, da bringt ja auch ein gewisses Maß an Landnutzung mit sich, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien. Und dort haben wir eben versucht, das generelle Thema mit den lokalen Beispielen zu vereinen. Also Gotha ist relativ gut bei der Windkraft zum Beispiel mit dabei. Oder wenn man an Thüringen denkt, denkt man ja auch relativ zügig an den Thüringer Wald beziehungsweise an den Thüringer Forst, weil weite Teile des Thüringer Waldes ja mittlerweile natürlich ein stark genutzter Wirtschaftsforst sind. Also der sehr, sehr stark bewirtschaftet wird, wo die Baumarten stark kuratiert werden und was das eben für einen Wandel bewirkt und was das eben auch für Probleme mit sich bringen kann.
Ich höre immer nur Borkenkäfer, Borkenkäfer. Ich bin ein Buchdrucker aus der Gattung Ips. Und meine Gänge sehen aus wie kunstvoll geschwungene Buchstaben. Eigentlich bin ich also ein Künstler.
Ein Künstler, ein Borkenkäfer-Künstler, haben wir, der eigentlich sehr verheerende Folgen anrichtet. Gibt es da Alternativen oder welche Möglichkeiten findet man, gegen ihn vorzugehen?
Also grundsätzlich hat man immer Forstschädlinge auch in jedem Wald. Lange Zeit ist es jetzt einfach so gewesen, dass die oberste Maxime im Waldbau, im Forstbau war, möglichst schnell, möglichst viel Industrieholz zu produzieren. Und da war es aus dieser Sicht einfach sinnvoll, monokulturelle Fichtenforste anzulegen, wo schnell viel Industrieholz gewonnen werden kann. Das Problem an einer Monokultur ist natürlich, dass die dann eben potenziell sehr anfällig ist für Schädlinge. Und wie es eben schon gesagt worden ist, der Buchdrucker ist der primäre Fichtenschädling, und wenn jetzt einige trockene Sommer aufeinander folgen, wie wir es in den letzten Jahren hatten, die Fichte ist nicht besonders trockenresistent, also die wird dann schnell geschwächt, und in einen geschwächten Baum geht der Borkenkäfer natürlich gerne rein und frisst sich satt und vermehrt sich in großem Stil.
Eigentlich sind Borkenkäfer sehr nützliche Tiere, denn sie räumen ordentlich im Wald auf.
Ja. Genau so ist es, da hat der Borkenkäfer die Wahrheit gesagt. Aber wenn er natürlich in zu großem Maße auftritt in einem Fichtenbestand, also in einem Baumbestand, der ausschließlich aus Fichten besteht, wird das zum Problem, weil es die Bäume dann eben in großem Stile schwächen kann. Und beim nächsten Sturmereignis sind dann die Bäume nicht mehr in der Lage, dem zu widerstehen und werden dann eben umgeworfen. Und das Ergebnis sind diese relativ großflächigen Kahlschlagsflächen, die man im Harz oder im Thüringer Wald sehen kann, eigentlich überall. Und um dem entgegenzuwirken, Forstbau ist natürlich eine Generationenaufgabe, also das Ergebnis dessen, was man anpflanzt, sieht man erst viele Jahrzehnte später, ob das funktioniert, salopp gesagt. Und man weicht halt seit Jahrzehnten von diesen monokulturellen Forsten ab und verfolgt jetzt ein neues Waldbaubild, den sogenannten naturnahen Dauerwald. Also wenn jetzt aufgeforstet wird oder der Wald verjüngt wird, werden Mischwälder angelegt, es werden Nadelbaumarten und Laubbaumarten miteinander vermischt, und das soll den Wald eben resilienter, also widerstandsfähiger machen, weil dann natürlich, wenn eine Baumart von einem Schädling befallen wird, betrifft das nicht unbedingt eine andere Baumart.
Und von den Baumarten müssen wir eigentlich schon wieder zum nächsten Thema hüpfen. Das ist ja nur ein Bereich eurer Ausstellung. Ihr habt ja auch noch, zum Beispiel geht es um Biodiversität. Josephine, kannst du da was zu erzählen?
Genau, also wir haben quasi nicht nur die Landschaften als so ein größeres Thema, sondern auf einer kleineren Ebene die Biodiversität. Also grob gesagt ist das einfach so die Vielfalt an Arten, aber auch an Ökosystemen, genetische Vielfalt, also sehr, auch ein sehr großer Begriff eigentlich. Und den haben wir auch nochmal unterteilt. Also es geht ja wie in allen unseren Themen um den Einfluss des Menschen. Und da haben wir die drei Unterthemen. Einmal Kulturfolger, also die Tiere, die mit dem Menschen zusammen sich erst ausgebreitet haben. Also quasi mal ein positiver Aspekt des menschlichen Einflusses.
Das hatten wir eben im Beitrag, die Kulturfolger,
genau,
der Hamster.
Genau, die. Dann haben wir aber auch seltene oder zurückkehrende Arten. Also gerade in Thüringen kennt man da den Luchs zum Beispiel. Und dann haben wir auch Neobiota. Das ist dann wieder so ein bisschen ein problematischeres Thema auch. Das sind die Tiere, die nach 1492 zu uns gekommen sind. Häufig mehr oder weniger unfreiwillig, also durch den Menschen mitgebracht. Entweder eher unbewusst, so über den Wasserweg zum Beispiel. Oder aber auch sehr bewusst als Zierpflanzen häufig. Genau, und die können durchaus problematisch werden, wenn sie sich sehr stark ausbreiten, einfach weil die Konkurrenzsituation hier ja eine ganz andere ist als vielleicht da, wo sie herkommen. Genau, und das kann dann mal in invasiven Arten ausarten sozusagen.
Sehr schön. Aber warum 1492? Haben die sich dann gesagt, so, jetzt marschieren wir ein? Oder?
Genau, nee. Also, das ist so ein bisschen einfach so Definitionssache, wie man das in Wissenschaften häufiger hat. Das ist quasi das Datum, wo Amerika, ich sage das mal in Anführungsstrichen, entdeckt wurde. Und das hat man einfach so als Datum der startenden Globalisierung sozusagen festgelegt. Alles davor sind dann die Archäobiota, das ist zum Beispiel der Klatschmohn. Und alles, was danach dann erst gekommen ist, das sind dann die Neobiota, also die neuen eingebürgerten Arten sozusagen.
Vom Klatschmohn jetzt zu unserer Sammlung. Ihr habt ja gerade schon erwähnt, den Luchs ist, der ist zu sehen, oder der Wolf. Also ihr habt auf eine ganze Menge, ich glaube 100 Objekte insgesamt zurückgegriffen. Was genau habt ihr da in die Ausstellungshalle des Herzoglichen Museums postiert?
Genau, also wir haben sehr viele Objekte. Das ist mit der Zahl immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil da auch immer mal welche dazugekommen sind. Und vor allen Dingen haben wir auch so Sachen wie Insektenkästen. Und da haben wir in dem ersten Kapitel, wo wir uns mit dem Naturverständnis beschäftigen, ein ganz besonderes Stück mit drin von einem Forstrat aus Gotha, August Kellner. Der hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt und der war so der Erste, der für Thüringen systematisch irgendwie Forstschädlinge gesammelt hat. Und das ist eine ganz besondere Sammlung, die haben wir auch noch. Die ist noch ziemlich vollständig, also natürlich wird da auch immer mal ein bisschen was angenagt von Schädlingen, wie das in Museumsbeständen immer so ist. Aber da ist noch sehr viel vorhanden und jetzt hatten wir mal die Möglichkeit, auch einen solchen Kasten zu präsentieren, was halt schon irgendwie beeindruckend ist, einfach wie alt dieser Kasten ist. Und dass man den jetzt noch so in der neuen Zeit einfach in so einem gut beleuchteten Museum plötzlich stehen hat und sich das mal genau angucken kann. Und das sind halt so ganz viele kleine Käfer, die nicht besonders schön aussehen, also die wurden nicht gesammelt, weil die hübsch sind, sondern einfach, weil die Wissen vermitteln sollen.
Borkenkäfer.
Was wir so haben. Genau, ja. Borkenkäfer, Rüsselkäfer, also unterschiedliche Familien quasi.
Ja, vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Werbeblock. Wir haben nämlich eine riesige Universalsammlung auf dem Friedenstein, das wissen die wenigsten. Wir haben ungefähr 1,15 Millionen Objekte, sehr viele schöne Borkenkäfer, natürlich auch Gemälde, also die uns schon ein bisschen folgen, die wissen das. 18 Sammlungsbereiche, eben jetzt steht der Naturgeschichtliche im Vordergrund. Wir wollen unsere Sammlung zu Wort kommen lassen, und zwar einen besonderen Teil eurer Ausstellung, das Diorama. Das befindet sich genau im Zentrum der Ausstellung. Warum ist es im Zentrum der Ausstellung? Was ist da das Konzept dahinter?
Nun, es soll eben das zentrale Stück darstellen. Es soll die moderne Natur darstellen, so wie sie heute ist. Die schönen wie auch die schlechten Seiten vielleicht. Also wir romantisieren da nichts unbedingt, aber wir wollen eben auch zeigen, dass es noch jede Menge schützenswerter Lebensräume und Lebewesen gibt. Und wir versuchen eben auch, dadurch, dass es ab diesem Raum eigentlich keinen festen Rundgang mehr gibt, sondern sich der Besucher, die Besucherin frei entscheiden kann, welche Räume er sich oder sie sich anguckt, aus jedem dieser Räume auch etwas in diesem Mittelraum darzustellen, sodass man mehrfach durch diesen Raum gehen muss und jedes Mal wieder etwas Neues entdecken kann.
Aha, ich höre es schon. Hier schnüffelt etwas und grunzt etwas. Was ist das?
Na super. Wie soll man sich denn bitte hier durch diese, pfui Teufel, Asphaltstraße wühlen? Da liegen bestimmt die leckersten Eicheln drunter. Einfach drüber betoniert. Von wegen artgerechter Lebensraum. Alles voller Teer und Asphalt. Und diese Menschen in ihren stinkenden Blechkisten.
Hey, Wildschwein! Schnauze weg von der Straße, das ist gefährlich.
Das merke ich selbst, du Eule.
Ich bin keine Eule, sondern ein Käuzchen. Ein Waldkauz.
Mir doch egal.
Und wenn du mal den Rüssel von der Straße nehmen würdest, dann würdest du mich auch sehen. Hier gegenüber, im Wald.
Im Wald? Im Wald. Hier ist weit und breit kein Wald, sondern nur ein oller Museumsraum.
Mit ganz vielen Tieren, die alle in die Ausstellung gehören.
Ach was.
Tiere, die im Wald und im Wasser leben. Und Tiere, die in der Stadt und auf dem Land leben. Und du bist genau dazwischen.
Wo zwischen?
Zwischen Stadt und Land.
Also auf der Straße.
Aber wenn du dich umdrehst und aufs Land zurückgehst, dann ist da gleich eine Streuobstwiese. Und da leben die Bienen und Störche und die...
Kommt gar nicht in Frage. Da sprüht der Bauer gerade Gülle übers Feld. Das stinkt. Das hält meine zarte Wildschweinnase nicht aus.
Dann komm herüber zu uns in den Wald. Hier riecht es gut nach feuchtem Boden und Fichtennadeln und Blättern und... Okay, manchmal ist es etwas laut, wenn der Hirsch rührt. Aber der gibt auch wieder Ruhe. Und dann zwitschern die Vögel, schnattern die Schwäne, quieken die Wildschweinbabys.
Und schmatzen die Käfer.
Hey, der Borkenkäfer, was willst du denn hier?
Na, fressen, was denn sonst? Wie meine Eltern und Großeltern und Cousins und Cousinen und Tanten und Onkel ersten, zweiten und dritten Grades. Naja, die ganze Bande eben. Leckere Fichten zum Beispiel.
Aber dann macht ihr doch den Wald kaputt, also die Bäume.
Juckt mich nicht.
Und irgendwann stehen dann nur noch ein paar tote Baumgerippe herum.
Das sind nicht wir, das sind die Menschen.
Die Menschen? Die fressen doch keine Bäume.
Die machen den Wald kaputt. Oh. Wir geben nur den Rest.
Den Rest? Dass ich nicht lache. Immer auf die Menschen. Mensch, Hirsch, sag doch auch mal was. Na super. Alle schimpfen auf die Menschen, aber keiner tut was. Hey, Menschen, dann sagt ihr wenigstens was. Haben das Wildschwein und der Borkenkäfer recht? Oder wie jetzt?
Diese Frage würde ich gerne an euch weitergeben. Haben sie recht oder nicht?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage und da kriegt man wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen man denn so fragt. Aber ich würde schon behaupten, dass nicht alles kaputt ist. Also es ist nicht so, dass wir jetzt vor dieser apokalyptischen Situation stehen und irgendwie die komplette Natur in Thüringen keine Chance mehr hat, sondern wie uns auch Herr Göcke ja schon gesagt hat, wir haben Kulturlandschaften sowieso schon, die haben wir quasi aufgebaut und da haben wir auch die Chance, die weiterhin zu schützen. Und es gibt ja auch schöne Orte in Thüringen und nur weil wir uns als Mensch, als Teil der Natur vielleicht auch in diese Natur mit reingegraben haben, heißt das ja nicht, dass das unbedingt nur was Negatives sein muss. Wir müssen uns halt nur der Verantwortung bewusst sein, dass wir da gerade an so einem Punkt stehen, wo es nicht mehr so weitergehen kann wie jetzt, sondern dass wir ein bisschen bewusster darauf achten müssen, was wir da eigentlich machen und vielleicht auch ein bisschen schützender noch eingreifen müssen.
Also wir müssen uns auch Gedanken machen darüber, zu welchem Zustand wir zurückkommen wollen. Wollen wir jetzt die Kultur, so wie wir sie haben, schützen oder wollen wir vielleicht an einen anderen Punkt? Was ist denn sinnvoll? Was können wir da dann tun?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und es ist, wie du es eben gesagt hast, man muss sich darüber klar werden, was man denn eigentlich haben möchte. Also im Falle von konventioneller Landwirtschaft zum Beispiel, die wird ja nicht betrieben, weil Landwirte großen Spaß daran haben, Pestizide auf den Feldern zu verteilen, sondern es ist schlichtweg effizient, um möglichst effizient viel Nahrung zu produzieren oder eben Feldfrüchte ernten zu können. Und es kommen eben aber auch alternative Bewirtschaftungsformen mittlerweile auf. Wir stellen auch ein paar Projekte vor in der Ausstellung. Da haben wir zum Beispiel das Konzept der solidarischen Landwirtschaft, die ein bisschen kleiner angesiedelt ist als die konventionelle Landwirtschaft. Also das ist ein relativ kleiner Betrieb, wo sich dann Leute wie in einer Genossenschaft zusammenfinden können, einen Anteil kaufen, sozusagen also die Betriebskosten mitdecken für diesen Betrieb und dann im Gegenzug monatlich eine Gemüsekiste entgegennehmen können. Und auf dieser Skala kann das stattfinden, also eher im relativ kleinen. Aber das kann natürlich auch größer angelegt werden. Zum Beispiel das Thüringer Klimaschutzgesetz von 2018, das tatsächlich das erste Klimagesetz dieser Art in den ostdeutschen Bundesländern war, was so die grobe Fahrtrichtung für das Bundesland vorgibt, wo es hingehen soll. Also Thüringen möchte klimaneutral werden. Sie haben sich dieses Ziel gesetzt für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Also präziser ist es nicht formuliert worden. Aber die Vorgaben, die in diesem Gesetz gemacht werden, werden dann eben in verschiedenen Bereichen feiner ausgearbeitet, in Maßnahmenkatalogen. Da fallen dann auch kommunale Maßnahmen drunter. Zum Beispiel arbeitet die Stadt Gotha gerade an einem Klimaanpassungsmaßnahmenkatalog. Und auf dieser Skala kann das eben auch stattfinden.
Es ist eben alles eine Frage des Gleichgewichts, nicht wahr?
Ja, es ist eine Frage des Gleichgewichts und es ist auch eine Frage, wie setzt man das Ganze um? Das habt ihr echt super gemacht. Also man kann ja, wenn man reinkommt, sehr viel selbst ausprobieren, einige Mitmachstationen. Mein Favorit ist etwas wie die Tonybox. Wer Kinder hat, der kennt das. Da hat man Figuren, die muss man auf eine Stelle setzen und dann erzählt einem die Figur etwas. Das habt ihr zum Beispiel gemacht. Oder man kann auch bestimmen lassen, welcher Naturtyp man ist. Was seid ihr zwei für ein Naturtyp, Josephine?
Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, bei mir kam raus Naturabenteurerin. Also genau, wir haben halt drei verschiedene Optionen. So das ganz Klassische, das Romantische. Dann so das krasse Gegenteil davon, der sehr rationale, etwas kühler eingestellte Typ. Naturabenteurerin ist so ein bisschen was dazwischen. So man hat was von der Natur, man möchte irgendwie mit drin sein, aber man sieht sie vielleicht auch nicht ganz so romantisch von so einer gewissen Ferne, sondern ist ein bisschen mehr dabei. Und es gibt aber auch die Option, dass man einfach irgendwas dazwischen ist und die meisten Leute werden irgendwie, zumindest wenn sie über die Fragen nachdenken, wahrscheinlich eher irgendwo dazwischen liegen, auch wenn am Ende vielleicht eins ein bisschen klarer rauskommt als die anderen. Aber das ist auch so ein bisschen der Sinn der Sache.
Das ist aber ein freches Wildschwein, was hier immer da rumgrunzt. Das will wahrscheinlich auch seinen Naturtyp bestimmen lassen. Das ist wahrscheinlich eher der schweinische Typ. Gut, nein. Du bist der romantische, oder Paula?
Ich bin tatsächlich erstaunlicherweise beim Naturromantiker gelandet. Das hatte ich auch nicht unbedingt erwartet. Aber ja, Natur als Ort der Ruhe und wo man ein bisschen Ausgleich findet zum Stadtleben, ja. Kann ich schon sehen.
Und an wen richtet sich jetzt eure Ausstellung? Wer ist die Zielgruppe?
Mir doch egal.
Also im Grunde genommen gibt es in unserer Ausstellung für jeden was zu entdecken. Also ich würde behaupten, in jeder Altersgruppe kann man sich da drin wohlfühlen. Gerade die Kinder werden natürlich viel mit diesen Mitmachstationen und so finden, wo sie sich einfach ein bisschen ausleben können. Aber es gibt auch viel zu lesen. Eigentlich jeder, der reinkommt, wird sich irgendwie in dieser Ausstellung wohlfühlen können.
Und wer noch ein bisschen Anleitung braucht, für die haben wir ja auch ein breites Rahmenprogramm. Also ihr führt ja durch Kuratorinnenführung mittags, abends und es gibt ja auch noch andere Partner, die einen mitnehmen auf Exkursion. Was haben wir da noch so alles im Angebot?
Ja, wir haben da mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammengearbeitet. Thüringen Forst hat zum Beispiel sehr viel beigetragen. Also die haben auch Inhalte für die Ausstellung mitgestellt. Sie haben einen Beitrag für den Katalog geschrieben. Und sie bieten eben auch Exkursionen im Thüringer Wald an, wo man sich zu den Klimawandelfolgen im Thüringer Wald informieren kann. Wir haben auch mit dem Hainich zusammengearbeitet. Dort können verschiedene Führungen gebucht werden. Und wir hatten auch das Wildkatzendorf Hütscheroda zum Beispiel. Da kann man sich dann neben den Wildkatzen auch ganz konkret Luchse angucken. Wir hatten sie eben schon erwähnt. Als zurückkehrende Art. Und wir haben auch versucht, für alle Altersgruppen, also ob das jetzt Erwachsene sind, ob das Schulklassen sind oder Jugendliche, dass jeder was für sich finden kann, wo er teilnehmen kann.
Und wer möchte, der kann auch noch mal einen kleinen Streifzug unternehmen im Herzoglichen Museum. Da hängen nämlich zum Beispiel in der Gemäldesammlung hängen auf einmal ganz andere moderne Werke. Was genau hat es damit auf sich?
Genau, das ist unsere künstlerische Intervention, nennt sich das. Und dadurch, dass wir ja ein Universalmuseum sind, wollten wir auch nicht nur einen Bereich beleuchten, sondern wir haben ja quasi in dem Intro-Kapitel mit dem Naturverständnis auch so ein bisschen angefangen, das auf so eine philosophische Art zu betrachten. Und da sieht man auch romantische Landschaftsgemälde und das ist ja der perfekte Übergang in den Rest des Museums, in die Gemäldesammlung. Und da gibt es so, ja, wie so Störer quasi in der eigentlichen Sammlung, wo man sich auch nochmal ein bisschen mit den Themen auseinandersetzen kann, selbst wenn man gerade nicht in der Sonderausstellungshalle steht.
Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Es freut mich sehr, dass ihr hier seid, dass ihr über die Ausstellung geredet habt. Und wer sich angucken möchte, was die beiden Wunderbares mit Christian Göcke zusammen auf die Beine gestellt haben, der kann das noch bis zum 27. Oktober im Herzoglichen Museum machen. Wir haben immer geöffnet, dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Es gibt, haben wir schon gerade gesagt, eine Begleitpublikation. Und wer mehr Informationen möchte, zum Beispiel auch zum Begleitprogramm, der kann auf www.sos-grünesherz.de mehr Informationen finden. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart in dieser Folge. Vielleicht schon ein kleiner Ausblick auf das nächste Mal. Da geht es um ein Gemälde, um einen Rückkehrer, das quer durch die ganze Welt gereist ist, eine sehr, sehr bewegte Geschichte hinter sich hat. Ja, und nächstes Mal dazu mehr. Bis bald in eurem Friedensteinfunk. Tschüss.
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 Der Friedensteinfunk, das sind Susanne Finne-Hörr, Claudia Klein und Oliver Broth. Heute waren Josephine Franke und Paula Jakob mit dabei. Marianne Graffam und Johanna Zehntner haben uns ihre Stimmen geliehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.